Hallo und herzlich willkommen beim Hooked on Topic Podcast, Folge Nummer 55. Mein Name ist Robin Schweiger, mir gegenüber sitzt der wunderbare Thomas Goig. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben uns heute gedacht, dass wir mal eine aktuelle Diskussion zum Anlass nehmen, die jetzt schon wieder eigentlich nicht mehr aktuell ist, weil sie eher vor einer Woche stattfand, aber ihr wisst, was wir meinen, um den Schwierigkeitsgrad, die ausgelöst wurde von Sekiro Shadows Die Twice und die dort fehlenden Optionen, um es für Spieler zugänglich zu machen. Wir haben uns aber gedacht, wir führen jetzt nicht einfach nur die gleiche Diskussion noch einmal, die wir da auch schon geführt haben und die auch im Internet jetzt schon sehr, sehr ausführlich geführt wurde. Unseren Standpunkt kennt ihr da, glaube ich. Wir werden vielleicht im Laufe des Podcasts nochmal über Umwege dahin kommen. Aber wir haben uns gedacht, wir nehmen es uns stattdessen mal als Anlass, um allgemein über unsere Erfahrungen mit Schwierigkeitsgraden darüber zu erzählen. Und das fassen wir dann auch ein bisschen weiter, dass wir halt darüber reden, bei was für Spielen haben wir vielleicht irgendwie Hilfe bekommen, die nicht vom Spiel vorgesehen war. Bei welchen Spielen haben wir es uns schwieriger gemacht, als das Spiel es vielleicht selbst vorgesehen hat. Welche Spiele spielen wir ganz viel lieber bewusst auf ganz einfach oder welche vielleicht auf ganz schwer. Also allgemein so das Thema Schwierigkeitsgrad und wie uns so fehlende oder dazugekommene Zugänglichkeit irgendwie die Spielerfahrung ja bereichert hat oder auch verschlimmert hat, je halt verändert hat.
Ja, ich habe da bei der Recherche gemerkt, dass es wirklich ziemlich viele Arten gibt, wie Spiele dir mal bewusst, mal weniger bewusst Möglichkeiten an die Hand geben, um sie leichter oder schwerer zu machen. Und dem vorweg kann man ja auch nochmal schicken, ne? Es ist eine Diskussion um Schwierigkeitsgrad auf der einen Seite, die ausgebrochen ist durch Sekiro, aber auf der anderen auch einfach um Zugänglichkeit. Und das sind zwei Sachen, die werden immer gemixt, weil die einen, glaube ich, immer denken, dass die Leute wollen, dass Spiele generell einfacher sind, was ja nicht stimmt. Es geht ja eher darum, dass man will, dass Optionen angeboten werden, um sie für Leute verschiedener Fähigkeitsklassen zugänglich zu machen. Und da, finde ich, gibt es relativ wenig gute Gegenargumente. Aber wie gesagt, das soll nicht das Hauptthema hier sein.
Ich würde einfach mal mit einem Beispiel anfangen, das mit dem Spiel selbst gar nichts zu tun hat. Das Spiel hat da gar nichts gemacht, damit diese Erfahrung für mich verändert wird, sondern ich habe mir bewusst von außen Hilfe geholt. Und das ist so, ja, ich würde sagen, so das allgemeinste Beispiel für dieses Thema ist nämlich ein Lösungsbuch. Und ich dachte mir, da kann ich mal reinstarten. Ja, ich habe mir nämlich damals, als ich mir Final Fantasy X gekauft habe, mir das sofort mit einem Lösungsbuch gekauft und habe es dann wirklich wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe es halt wirklich so nach
Reiseführer.
Ja, im Grunde schon. Das ist eigentlich ein wunderbarer Vergleich.
So war das bei mir früher ganz oft.
Genau, so habe ich es dann wirklich gespielt. Aber ich muss sagen, es hat mir an einigen Stellen ganz besonders geholfen, das Spiel, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu genießen. Ich muss dazu sagen, es war, glaube ich, mein erstes JRPG Final Fantasy X. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Oh,
ich glaube schon. Ja, ich habe jetzt mit dem Genre die längste Zeit nichts zu tun. Vielleicht
Pokémon vielleicht noch. Bitte? Pokémon vielleicht noch.
Ja, genau, das vielleicht noch am ehesten. Aber so klassische JRPGs, das fällt es mir zumindest schwer, dass mir welche vorher einfallen. Deswegen hatte ich da auch sehr viel Respekt vor und habe mir dann halt dieses Lösungsbuch direkt da mitgekauft. Das habe ich immer noch zu Hause rumliegen, also jetzt in meiner neuen Wohnung, das ich damals benutzt habe. Und wo es mir da wirklich geholfen hat, ganz konkret, war bei diesem Schiebepuzzeln in den Tempeln.
Oh ja.
Da habe ich halt keine Sekunde festgesteckt, weil ich da halt sofort immer die Lösungen benutzt habe. Und das Ding hat ja auch wieder, ne, so ein, ich weiß nicht, ob es Crafting-System das der richtige Begriff dafür ist, aber halt so ein Waffensystem und so, das auch so ein bisschen in die Tiefe gehen kann, wenn man sich damit befasst. Aber das wird im Spiel eher so mittel erklärt und man kann es auch wunderbar alles ignorieren, wenn es um Equipment da geht. Und das hätte ich auch ignoriert, aber ich habe es dann halt gemacht, weil mir genau aufgeführt wurde, wie ich es machen soll. Und für dieses erste Mal mit einem JRPG war das einfach eine wunderbare Erfahrung, ehrlich gesagt, weil ich wurde nicht groß gespoilt, weil ich ja immer erstmal dann wirklich in die Areale gegangen bin und dann halt umgeblättert habe. Aber bevor ich dann halt weitergegangen bin, habe ich mir halt dann immer nochmal alles durchgelesen und da ist noch ein NPC und da ist noch ein NPC und hatte da wirklich sehr, sehr viel Spaß, auf diese Art und Weise das Spiel durchzuspielen.
Ja, Lösungsbücher waren früher bei mir ein ganz großes Ding. Also zum einen gab es ja in Europa Releases von Super Nintendo-Spielen, wie Secret of Mana, wie Secret of Evermore, Zelda und Co., die mit Lösungsbuch verkauft wurden. Das heißt, du hattest nicht so eine kleine SNES-Packung, sondern eine wirklich große A4 SNES-Packung, was schon mal immer cool war, was dann so ein Riesenteil, und du hast dann die Cartridge, du hast das normale Handbuch und du hast den Spieleberater, den offiziellen Spieleberater von Nintendo immer dabei gehabt. Ja. Und das waren relativ dünne Hefte, also die waren jetzt nicht die ausführlichsten Lösungen, aber du bist trotzdem dadurch damit ganz gut durch die Spiele gekommen, und die hatten hinten dann oft noch so Sachen wie irgendwie so eine Kreaturenliste, wo die KP von den einzelnen Viechern standen und sowas, und das fand ich immer super, und als Kind das Konzept des Spoilerns war mir ja noch nicht wirklich bewusst, deswegen habe ich da auch so durchgeblendet und gesehen, was kommt. Und das hat mich nicht gestört, oder ich habe es mir auch nicht gemerkt, wodurch mich das Spiel dann trotzdem überraschen konnte. Mhm. Wobei, es gibt eine Sache, nämlich Pokémon Gold und Silber. Also für die Pokémon-Spiele hatte ich auch mal die Lösungsbücher, allein schon wegen den Pokémon-Listen.
Ja, ich auch.
Und da wusste ich, glaube ich, von Anfang an, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es bei mir persönlich in meiner Spielerfahrung irgendwie ein großer Moment gewesen wäre, der mich überrascht hat. Aber eigentlich einer hätte sein können, nämlich, dass du, und jetzt spoilere ich Pokémon Gold und Silber für Leute, also seid euch dessen bewusst, falls ihr Gold und Silber selbst nochmal spielen wollt, dass du, nachdem du die Liga besiegt hast in Johto, sich Kanto nochmal eröffnet und du das gesamte Spiel von Rot und Blau, also nicht einfach nochmal genau das gleiche Spiel, aber durch die gleiche Welt gehst.
Ja, das, da habe ich mich aber auch gar, kann ich mich auch gar nicht dran erinnern. Also es hat auch keinen Moment bei mir.
Nee, genau, es war so, ja, das ist halt Teil des Spiels.
Ich glaube, das wusste man vorher schon.
Es ist toll, so, aber ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das ein Twist war, den ich ja jetzt, ne, ich wollte den für Mats erhalten, diesen Twist, weil er wusste das nicht.
Seid ihr denn schon da?
In den Aufnahmen schon, in dem, was veröffentlicht wurde, noch nicht.
Okay.
Und das hat dann sehr viel Spaß gemacht, das auf die Art nochmal mitzuerleben, aber generell habe ich das nie als was Negatives empfunden, ein Lösungsbuch zu benutzen. Und gerade die Beispiele, die du genannt hast bei Final Fantasy mit diesen Kristalldingern, die man in die komischen Statuen reindrückt und dann schiebt man die hin und her. Mhm. Ich finde das auch einfach nicht gut.
Ja, ja,
ich auch nicht. Also heute würde ich dafür wieder eine Lösung anbieten.
Ich habe da auch noch ein
aufmachen.
Ganz gut damit in Verbindung stehendes Beispiel, nämlich Final Fantasy 13. Das war das nächste Final Fantasy. Das war eines, wofür ich mir eine PS3 damals gekauft habe, um das mit coolen Zwischensequenzen spielen zu können. Da war ja, also der Hype war ja gigantisch.
Ich habe mir eine PS3 dafür geholt, weil es das nur auf der PS3 gab.
I remember. Zum damaligen Zeitpunkt, ja. Ich hatte mir auch dafür das Lösungsbuch in der Collector's Edition, glaube ich sogar, habe ich immer noch zu Hause auch, ebenfalls mitgekauft. Jetzt sollte man meinen, okay, da gab es aber nicht so viel Nutzen für. Grundsätzlich stimmt das, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Die Sache ist, es gibt diese fucking Eidolons in Final Fantasy 13. Mhm. Und das sind eine der dümmsten, also das ist so eine der dümmsten Spielmechaniken, die man sich in so einem Spiel ausgedacht hat jemals, weil da geht es darum, das sind quasi so die Summonings, und die musst du das erste Mal besiegen. Aber das, du besiegst sie das erste Mal, indem du einfach eine geheime Möglichkeit, also die, also du kannst einen Angriff quasi machen, der ihm Schaden zufügt. Und du musst es einfach rausfinden, indem du alles probierst, bis du diesen Angriff gefunden hast.
Ja.
Und währenddessen läuft Zeit ab. Und wenn du es nicht schaffst, dann wird halt der letzte Safe-Punkt geladen und musst es nochmal machen. Und es ist einfach nur Trial and Error. Das ist nichts sonst. Es ist einfach nur so lange versuchen, bis du zufällig den Angriff oder die Kombination aus Angriffen findest, wie du die besiegen kannst. Und da weiß ich noch sehr konkret, dass ich da sehr glücklich über das Ding war, wo dann stand, du musst halt diesen Angriff machen. Okay, mache ich jetzt diesen Angriff. Und es hat mir halt allgemein geholfen, so möglichst schnell da durchzukommen und die besten Schemata war es später. Egal, ihr wisst, was ich meine, diese Rollenverteilung halt möglichst effizient zu gestalten. Weil ich das Spiel jetzt eh nicht groß liebte, hat mir das dann eher geholfen, möglichst frustfrei da durchzukommen. Aber ich erinnere mich noch sehr konkret an dieses Beispiel, wo es dann gut funktioniert.
Ich habe halt in Final Fantasy X das Endgame ein bisschen gespielt. Mhm. Und das ohne Lösungsbuch, also ich weiß auch gar nicht, wie man in den Final Fantasy Spielen ohne Lösungsbuch auf diese Sachen kommt.
Ob das Endgame noch findet? Oder
was ja, naja, einmal das findet, aber dann auch genau weiß, wie die Sachen miteinander funktionieren. Ja. Das ist, finde ich, nicht immer sehr durchsichtig. Aber es geht sicherlich, ich finde es dann nur beeindruckend, wenn man es tatsächlich ohne Lösungsbuch schafft, da was zu reißen. Und bei 10 habe ich es halt mit dem Lösungsbuch gemacht und dann auch gerade die so Tidus und Co. alle aufgewertet, und so stark gemacht, dass normale Gegner halt egal waren. Mhm. Und eigentlich hast du das, das ist im Spiel auch gar nicht nötig, dass du das machen musst. Es bringt dir aber was, wenn du auch dort die starken, so eine dunkle Variante der Summons besiegen willst. Und das sind Endgame-Bosse. Und da bin ich nie weit gekommen. Aber durch dieses Aufwerten, was ich da gemacht habe, war der Bossgegner kein so großes Problem mehr, weißt du? Mhm. Der eigentliche Boss vom Spiel. Papa. Und das ist dann auch ganz witzig, wenn du dann dadurch nicht nur dir das Spiel in dem Sinne einfach machst, dass du halt weißt, wo es als nächstes angeht, mhm, sondern auch dir einen Teil des Spiels eröffnest, der dir vielleicht gar nicht eröffnet worden wäre, wenn du es normal gespielt hättest.
Ja.
Weil ich finde das in JRPGs oder generell in RPGs eigentlich ganz cool, dass du die Option hast, jederzeit zu sagen, hey, ich level einfach. Mhm. Und solange es nicht gerade ein Spiel ist, wo die Gegner mit dir mitleveln, kannst du dich halt selbst overpowered machen.
Ja, das stimmt.
Und das, finde ich, ist vollkommen legitim.
Das mag ich auch. Also ich mochte nie, wie sie in den vielen JRPGs das Endgame halt einbauen. Also immer so, du musst einen Spielstand vorm Ende machen und das dann spielen, weil es quasi von dir verlangt. Also du musst, wenn du das Endgame im ersten Durchgang machen willst, dann müsstest du quasi, bevor du das Spiel durchspielst, erstmal noch 100 Stunden weiter leveln, und das habe ich damals halt für Lost Odyssey gemacht. Bei Lost Odyssey wollte ich das Endgame betrachten, und das ging von damals noch total von Achievements auch aus, aber auch, weil ich so viel Spaß mit dem Spiel hatte. Und das hat dazu gesorgt, dass ich irgendwie 2,5 Jahre gebraucht habe, um das Spiel durchzuspielen, weil ich halt wusste, okay, hier ist doch diese riesige, ne, diese Sache, die ich noch erledigen muss, und aber irgendwann habe ich es dann halt zum Glück gemacht, aber ich mag das halt sehr viel mehr, wenn du einfach, ich glaube, du hast auch Final Fantasy 15 gemacht, du spielst das Spiel durch und dann bist du einfach wieder in der Welt und dann kannst du all das noch machen.
Ja, ja. Das war damals noch kein Standard. Überhaupt dieses Konzept von Endgame ist, glaube ich, sehr aus den JRPGs, oder? Weil war das in westlichen Rollenspielen auch so, dass du abgesehen vom Ende, wo du halt den finalen Boss umklöppelst, dann noch mehr hast?
Ich glaube, das beruht sehr darauf, dass die japanischen Rollenspiele so viel linearer meistens waren und so viel Interessierte daran war, eine Geschichte zu erzählen.
Ja, vielleicht.
Dass ein Endgame in würde in so westlichen Rollenspielen wie jetzt, wenn ich mir jetzt Gothic vorstelle, so kaum Sinn ergeben, weil du sowieso schon so wenig Zeit mit Story und so viel Zeit einfach mit Spielen und Leveln und Monster besiegen so haben. Also das ist sehr viel enger miteinander verbunden.
Ja, yeah, maybe. Aber so ein optionaler Megaboss oder so, das ist ja voll das Final Fantasy-Ding.
Ja, das ist ja die Sache, was ich versuche zu sagen. Dadurch, dass, ich gehe jetzt einfach mal in Gothic, weil ich mich da konkret mit auskenne.
Ich hätte jetzt auch an die Art Spiel gedacht.
Die Welt ist halt so groß und du hast so viele mega starke Gegner drin, die du sonst gar nicht besiegen musst, dass das ganze Spiel so ein Endgame-Ding ist, weißt du? Wenn du wolltest, könntest du das alles ignorieren. Bei einem Final Fantasy ist das genau Gegenteil. Das meiste ist eigentlich vorgesehen, aber dann gibt es das Wenige, was optional ist. Deswegen, ich würde sagen, du hast recht, dass dieses Endgame von da kommt. Würde aber eher sagen, also ein Endgame in Gothic würde ich jetzt nicht sehen, wie er Sinn ergeben würde, weil das sowieso schon alles offen ist von Anfang an und du eigentlich und das irgendwie dann jederzeit erreichen
kannst. Ja, also dadurch, dass von Haus aus mehr optional ist, als jetzt in einem linearen JRPG oder so, kommt es wahrscheinlich daher. Eine Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle, ist, wie ich in Final Fantasy VII den Endboss besiegt habe mit einem Limit Break von einem der Charaktere, der so ein einarmiger Bandit im Wesentlichen ist. Und wenn das auf tot fällt, haut das auch Bosse um und auch den Endboss. Und das war sehr lustig, weil da war ich noch total unterlevelt für das, was ich da eigentlich vorhatte. Und das war mein erstes Mal Final Fantasy VII durchspielen, was ich aber sehr mochte. Und da habe ich dann aber auch Zeit verbracht mit dem Endgame. Und da weiß ich, habe ich nicht so viel in Lösungen geschaut. Deswegen habe ich es auch nie geschafft. Ich habe wirklich sehr oft versucht, gegen allein schon Emerald, also es gibt Emerald und Ruby Weapon am Ende, das sind so die zwei Megabosse. Und Ruby Weapon überhaupt keine Chance gehabt und Emerald Weapon sehr lange ausgehalten, aber nie besiegt. Er hat mich bis heute.
Ich weiß von diesem Final Fantasy 12 Boss, dass es da irgendeinen mega harten, super Secret Boss gäbe. Wo du irgendwie noch 4 Stunden gegen kämpfen musst oder so.
Ach du Scheiße, ja, das finde ich auch ein bisschen übertrieben.
Also das kann ich jetzt falsch im Kopf
haben. In Final Fantasy X gab es so einen Boss, den man auf dem Luftschiff bekämpft hat, der, ich weiß, dass ich mega frustrierend fand.
Ach, meinst du den normalen Boss?
So einen ganz normalen Boss mitten im Spiel, dass ich den mega frustrierend fand. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum.
Ja.
Und ich hatte ja eigentlich die Lösung, also keine Ahnung.
Gut. Möchtest du mit deinem nächsten oder deinem ersten eigenen Beispiel?
Ja, also Lösungsbücher finde ich sind super. Eine Sache, wo ich mir jetzt nur ein Beispiel aufgeschrieben habe, aber theoretisch gibt es mehrere, liegt dem gar nicht so weit entfernt, sind Cheats, die halt heute kaum noch eine Rolle spielen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal in einem Spiel einen Cheat benutzt habe.
Ja, ja.
was auch in gewisser Weise Sinn ergibt, weil so viele Spiele online verbunden sind und dann könnte man Progression ercheaten und heute gibt es ja auch Achievements und Trophies und so und das könnte man sich auch ercheaten, obwohl es ja manche Spiele gibt, die dann einfach sagen, hey, wenn du jetzt hier in Resident Evil ist es, glaube ich, so, wenn du bei einem erneuten Durchgang die starke Waffe benutzt, die du freigeschaltet hast durch den ersten, werden bestimmte Trophies deaktiviert oder du kannst nicht mehr den höchsten S-Rank erreichen oder sowas. Ja. Finde ich auch vollkommen okay. Aber wo ich mich ganz konkret daran erinnere, wo es das Spiel sehr viel besser gemacht hat, oder nicht besser, aber dem eine eigene Note gegeben hat, war die Sims. Mhm. Weil das habe ich schon in seiner Urform wahnsinnig gern gespielt, wo du wirklich, wo es sich um den Alltag selbst dreht und du versuchst nach und nach dein kleines Häuschen immer weiter auszubauen und einfach nur Stuff zu akkumulieren. Und es hat mir aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, bevor ich überhaupt angefangen habe zu spielen, einfach in die Konsole Rosebud einzugeben, ja, ganz oft, und dadurch immer mehr Simoleons zu bekommen und einfach nur zu bauen. Mhm. Weil dieses Bauen von Häusern so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich mochte ja sowieso Aufbauspiele und das war so ein Ding, das kannst du auch im normalen Spiel machen, aber da musst du es dir halt langsam eher spielen. Und wenn du dann diese Cheats benutzt, machst du im Wesentlichen fast eher ein Architekturspiel draus. Was ich aber auch vollkommen legitim finde.
Oder auch ein bisschen ein Spotify, weil du die Musik hören willst.
Ja, oder das. Das stimmt, die haben tolle.
Ich glaube, das hat so eine 50-50 Verantwortung Musik, fast schon, weil diese Soundeffekte und die Musik halt auch so toll sind.
Ja, das ist auch so nostalgisch heute.
Ja.
Kann mich auch nicht. Also gibt es bestimmt in den aktuellen Sims-Spielen noch immer noch, oder? Das weiß ich gerade gar nicht.
Keine Ahnung. Kann ich dir nicht
beantworten. Wäre schade, wenn nicht.
Ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, weil es ist jetzt nicht per se ein Cheat. Also im Grunde ist es ein Cheat, der aber ab und zu als Spielmodus angewandt wird bei halt Survival-Spielen. Da fällt mir jetzt gerade No Man's Sky als aktuellstes Beispiel an. No Man's Sky hat ja einfach einen Creative Mode, wo das Spiel sagt, so, hier gibt es jetzt nichts mehr von all dem, was unser Spiel eigentlich ausmacht. Also das Crafting, dass du die Dinger verdienen musst groß und dann um dein Überleben dich kümmern musst und dann halt langsam besser wirst und bessere Sachen bekommst. Sondern hier hast du einfach von allem unendlich, mach was du willst, let's go. Und das ist ja eigentlich einfach nur ein In-Spiel als Menüpunkt oder als Modi eingebauter Cheat. Und das finde ich hervorragend, weil das ist so eine perfekte Verbildlichung von diesem, ja, von diesem Argument, das wir da, glaube ich, halt auch machen, einfach von diesen Optionen, dass es vielleicht nicht die Intention von einem Entwickler war, und das weiß ich jetzt nicht, das ist einfach nur eine Hypothese, vielleicht ist es die Intention nicht vom Entwickler, dass du das Spiel so spielst, sondern die haben sich ja mit Absicht Gedanken gemacht, wie die Crafting-Tables sind und wie du wann was bekommst und hast du nicht gesehen und die Survival-Mechaniken. Aber sie haben halt erkannt und verstanden und akzeptiert, dass es viele Leute gibt, die eher andere Aspekte ihres eigenen Spiels genießen wollen, nämlich zum Beispiel die Welt, die sie gebaut haben.
Ja.
Und das ist sogar eine sehr gute Metapher oder ein sehr guter Vergleich zu dieser Sekiro-Diskussion, weil genau diese Sache hast du ja da auch oft, dass Leute die Welt erkunden wollen, dass einfach die Leute die Stories, vielleicht falsch gesagt, aber halt die Lore erleben wollen und diese Welt erleben wollen und das halt denen sehr schwer gemacht wird. Und so ein No Man's Sky oder wie heißen denn, was ist ein anderes Survival-Spiel?
Also es gibt in Minecraft einen Creative Mode, wo du einfach nur baust und diese ganze Survival-Nummer rausnimmst. Oder selbst Fortnite hat einen Creative Mode, wo du einfach nur auf der Karte unterwegs bist, ohne das Spiel, wofür es berühmt ist. Und das ist halt zum Beispiel auch nicht schlecht, um die Karte kennenzulernen.
Ja, und das fand ich halt immer voll gut, wenn halt die Spieleentwickler sagen, wir haben hier dieses Spiel gebaut, aber hier habt ihr noch andere Möglichkeiten, damit zu interagieren, auch wenn das vielleicht mal nicht so von uns vorgesehen war, weil es halt die Option gibt und du musst nicht nach Cheese erst googeln oder so, sondern einfach im Spiel drin.
Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, dass man da von Haus aus schon so eingebaute Modi hat, um teilweise Sachen rauszublocken. Mir fällt da auch Soma ein, was erst relativ spät diesen Modus hinzugefügt hat, wo dich die Gegner mehr oder weniger ignorieren oder zumindest dir nicht mehr schaden können.
Aufgrund von Kommentaren der Community.
Genau, weil das Feedback war. Ja. Weil Leute nicht nur gesagt haben, hey, das hält mich so ein bisschen ab, dieses Spiel zu spielen, sondern auch, es ist auch vielleicht nicht so gut. Ich finde, davon sollte es aber gar nicht abhängen. Mhm. Ich finde es eher schön, dass da diese Zugänglichkeitsoption geboten wird, wo der Standardmodus ist immer noch der es vorher war. Mhm. Und dann hast du jetzt halt auch die Möglichkeit, das umzustellen und zu sagen, nee, in diesem Horrorspiel, das einen sehr großen Fokus auf Story und Atmosphäre legt, will ich eher darauf verzichten, dass diese Stressmomente kommen.
Ja.
Und die allgemeine Auffassung dessen ist, dass es dem Spiel eher gut tut, als dass es ihm schadet.
Ja.
Dass man das rausgenommen hat.
Ja, selbst so wirklich Hardcore-Spiele wie halt einen Devil May Cry oder Bayonetta machen das ja, indem sie dir die Option geben, dass quasi die Kombos automatisch
ausgelöst werden. Ja, die Assist-Modi.
Die Assist-Modi, ja, genau. Die natürlich dann verrufen sind in der Hardcore-Community, sicher, aber für die ist das ja auch nicht gemacht. Aber da sind einfach
die Existenz von den Dingern nimmt ihnen nichts weg.
Genau, du drückst halt da einfach wirklich im Grunde einen Angriffsknopf und dann macht er die, genau die krasse Scheiße, für die du sonst halt die krassesten Kombos dir im Kopf behalten musst. Und das finde ich hervorragend und ich würde halt nie glauben, also ich habe auch das Argument halt noch nicht gehört, dass dann halt Devil May Cry 5 deswegen jetzt was verloren hätte oder sich nicht mehr gut anfühlen würde für Leute, die es nicht so machen, weil es diese Option gibt. Da gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Genres. Ne? Eben bei Fahrsimulationen oder Rennspielen ist es mittlerweile Standard, dass du alles an- und ausmachen kannst. Es gibt bei Shootern, das ist mir jetzt gerade bei Metro zum Beispiel, Exodus aufgefallen, da kannst du als Slider einstellen, wie hart das Auto-Aim ist und in welchem Radius es aktiviert wird. Wenn du das beides komplett aufdrehst, dann hast du quasi, ist der halbe Bildschirm Auto-Aim und wenn ein Gegner da drin ist, ziehst du automatisch.
Wie
ist
das erste Doom?
So ein bisschen. So eine
ungefähre Richtung der Gegner
schießt. Aber ne, das sind halt einfach Optionen und das mag ich sehr, sehr gern, dass es da so mittlerweile in so vielen unterschiedlichen Genres so viele Möglichkeiten gibt, um das anzupassen. Und es aber auch währenddessen klar ist, so, das ist zwar nicht so vorgesehen, aber hier ist euer Spiel, macht was ihr wollt.
Super interessant finde ich es auch in Kampfspielen. Weil du hast in Dragon Ball FighterZ oder einem Marvel vs. Capcom inzwischen schon als relativen Standard, dass du einfach nur zum Beispiel die leichte Angriffstaste hämmerst und es wird eine Autokombo ausgeführt. So. Und das heißt, dein Typ schlägt den Gegner ein paar Mal und in Dragon Ball haut er ihn dann auch in die Distanz, fliegt automatisch hinterher, schlägt ihn da oben weiter und haut ihn wieder nach unten.
Nur zu betonen, also das ist auch normal. Das ist halt nicht so eine Option.
Das ist kein extra Modus. Das ist standardmäßig in dieses Kampfspiel eingebaut. Genau. Das Ding ist, damit hast du die Möglichkeit, sofort loszulegen. Du fühlst dich sofort cool, wenn du irgendwie gegen normale oder leichte NPCs spielst oder gegen andere Leute, die auch gerade erst anfangen mit dem Spiel. Wenn aber jemand das Spiel kann und nicht mehr angewiesen ist auf die Autokombos, sondern richtige Kombos kann, dann wischt er mit dir halt den Boden auf. Also für den ist dann auch die Existenz dieser Autokombos vollkommen egal, weil das einfach nur Leuten ermöglicht, mit dem Spiel Spaß zu haben, die vielleicht jetzt nicht sich irgendwie stundenlang in die Mechaniken reinfriemeln wollen und gut ist. Aber die Mechaniken sind ja trotzdem noch da.
Genau.
Ja. Finde ich auch schön. Und bei Fahrhilfen, mein Beispiel wäre da als relativ aktuelles Dirt Rally, was ich ja wirklich ohne Fahrhilfen gespielt habe, mit manueller Schaltung im VR-Modus. Also ich habe es mir so schwer gemacht, wie ich konnte, aber auch so realistisch, wie ich konnte.
Ja.
Und dadurch war das mega intensiv und dann kann ich es auch nicht wahnsinnig lang spielen. Aber ich mag es halt total auf die Art und Weise.
Yep.
Ja, finde ich sehr schön. Jetzt sind wir von Creative Mode zu Assist Mode zu Autokombos und Fahrhilfen.
Nee, ich glaube, es war halt allgemein einfach
unter
Genres,
Assist.
Ne? Genau, wie Genres, dir, also so ein bisschen die Intention, die sie als Spiel haben, aufheben, um es mehr Leuten zugänglich zu machen. Das war, glaube ich, so der Überpunkt für diesen, für dieses Beispiel, glaube ich.
Ja, bei mir könnte ich weil ich es gerade sehe auf meiner Liste, könnte ich den Cheats noch so eine Unterkategorie einfügen, nämlich die Cheats, die keine sind, beziehungsweise Glitches.
Achso.
Weil da fällt mir auch einfach nur mal eins jetzt spezifisch ein, nämlich Pokémon, wo es diesen Missing Number Glitch gibt auf der Zinnoberinsel.
Wer hat das nicht benutzt?
Genau, und darüber konntest du dir Items vervielfältigen und so viele Sonderbonbons machen, wie du wolltest.
Hat jeder gewartet.
Und das hatte halt die Gefahr, dein Spiel zu wirklich kaputt zu machen.
Hat's das wirklich?
Hat's wirklich, tatsächlich.
Weil
bei mir ist es nicht passiert.
Ich kenne auch niemanden, bei dem es passiert ist und alle haben es halt immer gemacht.
Ja, ja.
Weil also ich habe das auch gehört damals, dass es kaputt gehen kann, aber.
Und als Kind auch nicht hinterfragt. Als Kind war es einfach ein Feature. Und das war eher so ein Mysterium. Was ist Missing?
Ja, ja, genau. Also, dass halt so Sachen, so Fehler im Spiel sind, war nicht so. Also, es war halt einfach mysteriös. Es war so, okay, dass das jetzt nicht so vorgesehen ist und gar nicht drin sein soll, das war
das
nie so ganz bewusst
genau.
bei mir. Nee.
Ja, ja, richtig.
Das war immer spannend.
Aber das kann halt auch passieren, ne? Und ich meine, in Sekiro habe ich jetzt Lady Butterfly besiegt, indem ich sie in eine Frame-Trap im Wesentlichen gebracht habe, wo ich sie immer geschlagen habe. Sie hat ausgeholt, ich habe sie geschlagen.
Genau.
Halt ein bisschen komplizierter, aber sie kam.
Also ich habe sie so besiegt. Wenn du einfach nach links B ausweichst und dann angreifst,
genau.
machen.
Und das selbst in der zweiten Phase, bevor sie irgendwas machen konnte. Und dadurch habe ich sie halt besiegt. Und das kommt mir so vor, als wäre es nicht beabsichtigt.
Es gibt allerdings bei mehreren Bossen, also ich weiß es mittlerweile gar nicht mehr.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Das
ist irgendwie weird.
Es fühlte sich auf jeden Fall, ich habe ja, ich glaube, ich weiß nicht, im Podcast oder im Stream habe ich es mal gesagt, fühlt sich gleichzeitig richtig und falsch an.
Ja, ja.
Weil in den Souls-Spielen gibt es das immer mal wieder, dass du so Bosse so ein bisschen cheesen kannst. Mhm. Das finde ich aber eigentlich auch okay, gerade weil die Spiele sonst so anspruchsvoll sind.
Ja, ich bin da nicht, ich finde das glaube ich eher nicht okay.
Es kommt drauf an, in welchem Maße es stattfindet, weißt du?
Ja, wenn es halt sowas ist wie, also wenn der Cheese halt etwas ist, was ich jetzt nicht, was ich halt nicht besonders mag, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was ich da nicht, wenn ich nicht zu sehr, ist, wenn ich da zu einfach, ohne es zu wollen, drüber stolper. Und das ist mir bei Sekiro dann zweimal passiert, weil ich habe halt sowohl dem Monk, da bin ich, dann war halt der Cheese Lauf nach rechts. Und dann war der in einem Loop und dann konnte er nichts mehr machen. Und bei der Blade Butterfly war es dann Dodge nach rechts. Und das war mir dann ein bisschen zu, okay, das muss doch gesehen wurden, das ist zu einfach. Weil bei Dark Souls fällt mir jetzt, also ich würde jetzt zwei ausrauben, weil ich nicht so viel gespielt habe, bei den anderen Bossen ist mir sowas nie selbst dann aufgefallen.
Also bei Demon's Souls gibt es den Flame Lurker, der sehr berühmt ist dafür, dass man den glitcht in einer bestimmten, in einem bestimmten Punkt des Bossraumes, weil der ganz viele Leute einfach mega platt gemacht hat. Ja, also der ist so einer der berühmten ersten Hürden von Demon's Souls gewesen.
Gut. Ich würde mal zu was sehr Konkreten bei mir jetzt kommen. Mhm. Einfach Spiele, wo ich aber mal das umdrehen würde und sage, das spiele ich bewusst auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Das mache ich nämlich des Öfteren mal bei Shootern. Und zwar bei Shootern, wo ich dann weiß, die sind sehr Spielmechanik fokussiert. Und da ist es vielleicht sogar vorgesehen, dass du das auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst. Und das weiß ich, machen sie ganz konkret halt bei Halo, weil sie da den normalen Schwierigkeitsgrad haben, dann den heroischen und den legendären. Und der heroische hat die Beschreibung, zumindest in alten Spielen gehabt, ich weiß nicht mehr, wie es aktuell, ob sie es noch ausführlich dabei schreiben, aber das wurde durch die Beschreibung sehr deutlich gesagt vom Entwickler, this is the way the game is intended to be played. So haben wir es vorgesehen, dass ihr es spielt. Und es wird tatsächlich zu einer sehr anderen Erfahrung als auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, weil erst auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad ist es zum Beispiel so wirklich nötig, möglich ist natürlich auch vorher, aber so wirklich nötig, etwa mit Plasmawaffen die Schilder von Elite-Gegnern zu kaputt zu machen und dann mit den ballistischen Waffen auf sie zu schießen. Also diesen Unterschied, dass Plasma für Schilde und ballistische für dann das Fleisch dahinter da sind, der ist im normalen Schwierigkeitsgrad eigentlich irrelevant. Und das habe ich auch wirklich nicht immer gewusst, dass es diesen deutlichen Unterschied dagegen gibt.
Das ist jetzt auch nicht gewusst.
Genau, die Sache ist halt, wenn du eine Pistole auflädst, die Standard-Alien-Pistole, und damit auf einen Elite schießt, ist dein Schild sofort weg. Und das ist halt so eine Taktik. Und wenn du dann mit einem Headshot kriegst, mit der DRM, oder wie sie sagt? Nee, nicht DRM. DMA heißt sie, glaube ich. Dann ist er halt nach zwei Schüssen quasi tot. Und das sind halt so Taktiken, die man dann durch den heroischen Schwierigkeitsgrad sehr schnell anerzogen bekommt und das Spiel dann plötzlich sehr anders spielt als auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Und das mochte ich immer sehr bei Halo. Und das zweite Beispiel ist da relativ aktuell Doom, der Reboot. Den habe ich auch auf dem, ich weiß nicht mehr, wie viele Schwierigkeitsgrade er hatte. Aber auf einem höheren hat sich auf jeden Fall gespielt. Einfach weil ich auch da wusste, da will ich so mich richtig drin verlieren und ich will komplett immer den Stress spüren und die Musik mich antreiben lassen und dann auch ab und zu mal sterben. Und da hatte ich bei beiden Spielen oder bei Halo, bei allen Spielen dann immer sehr viel Freude, mit die so zu spielen.
Ja, bei Schwierigkeitsgraden bin ich meistens auf dem, der einfach standardmäßig eingestellt ist.
Ja, ich auch bei nur 95% aller
Fälle. Ja, deswegen ist das immer, ich finde es auch schwierig, das zu beurteilen, weil wenn du ein Spiel anfängst, weißt du ja noch nicht, wie sich normal oder schwer anfühlt. Ja. Deswegen ist es eigentlich sogar designtechnisch schlauer, sowas zu haben wie eben Dark Souls, das dynamisch Optionen innerhalb des Spiels bietet, um es dann einfacher oder schwerer zu machen.
Ja, da muss man natürlich sagen.
Aber es ist halt nicht anwendbar auf jedes Genre.
Genau, und es führt halt auch oft dazu führen, dass wir es einfach nicht finden. Wenn es nicht offensichtlich
oder versehentlich aktivieren,
wie in
Dark Souls 2, diese Covenant of the Champions, wo Leute so, was ist das?
Ja, ich glaube halt, diese Sache, wie Halo es gemacht hat, indem sie das dir erklären und es nicht einfach nur die Namen sind, ist schon ganz, ganz okay so. Und ich bin ganz, ganz, weil das Interessante bei Halo ist ja, dass sie den normalen Schwierigkeitsgrad dass der niedriger ist als der vorgesehene. Also ich habe eigentlich gedacht, eigentlich müsste ja Heroic normal heißen. Mhm. Aber das haben sie ganz bewusst offensichtlich nicht gemacht. Und ich habe mir lange gefragt, woran das liegt. Und meine einzige Erklärung dafür ist halt, dass sie sagen, das ist so, so sehen wir es zwar vor, aber wir glauben, das ist für einen Großteil der Spieler zu frustrierend. Das heißt, hier wirkt so, als ob die Intention der Entwickler ganz bewusst einen Schritt zurück gemacht hat hinter der Spielbarkeit des Spiels und dass es möglichst vielen Leuten möglichst viel Spaß macht, dass sie gesagt haben, wir hätten es gerne so, wir würden gerne das all das so spielen, aber wir wissen, dass die meisten Leute eher auf einem anderen Schwierigkeitsgrad Spaß haben, also nennen wir den anderen normal, was ich super interessant finde, weil das nicht so oft passiert.
Ja, ich meine, diese Benennung der Schwierigkeitsgrade ist ja auch manchmal so ein Ding, ne? Weil die id-Software-Spiele oder hier auch Wolfenstein sind jetzt nicht so gut da drin, wenn dann der erste Schwierigkeit oder der niedrigste Schwierigkeit irgendwie irgendwas mit Baby ist und du siehst Blazkowicz mit so einem Schnuller und denkst dir so, ja, ihr macht euch dann halt über die Leute lustig, die es vielleicht nicht anders spielen können. Es kommt halt von damals, ne? Ist eine Anspielung, aber passt dann vielleicht heute nicht mehr ganz so gut. Finde ich aber auch super interessant. Mir fällt auch nicht viel ein, außer Halo, die das so machen.
Mit diesem Name anders
ist. Wo der Standardschwierigkeit, oder nicht der Standard, die Intention eigentlich der höhere Schwierigkeitsgrad
ist. Mehr, also das gibt es bestimmt oft, nur halt, dass es so klar kommuniziert. Also mein Beispiel zum Beispiel Devil May Cry. Da ist es auch so, dass das Spiel eigentlich in deinem Long Game dafür entwickelt wird, dass du es dann auf Son of Sparta und so spielst.
Aber du kannst es ja nicht von Anfang an.
Aber so du spielen. Kannst es gar nicht genau. Sie sagen dir normale Schwierigkeit. Also das ist so eine, da habe ich zwar im Kopf, dass es sicherlich die Intention ist, dass das beste Spiel, das auf Son of Sparta ab ist, weil dann ja auch die Gegnerdesigns geändert werden. Aber auch da sagen sie ja auch, ja, aber beim ersten Mal spielen, lassen wir erstmal auf normal.
Da finde ich aber schade, dass man die Option nicht
hat. Ich auch. Also ganz, ganz viele Leute, also ich fand ja nicht nur also viele Leute finden ja unter Minecraft 5 sehr einfach im ersten Durchgang.
Ja, ja.
Und das fand ich auch schade, dass ich nicht von Anfang an sagen kann,
nochmal eins höher, genau.
Auf Son of Sparta, lass mal.
Mir fallen auch wenig Gründe ein, warum nicht.
Nee,
mir auch. Ja. Ich hatte gerade noch einen anderen Punkt, ich habe ihn jetzt vergessen.
Sorry.
Nein, ist okay.
Also vielleicht, also was mir aufgefallen ist, als du über Wolfenstein geredet hast, das hattest du doch auf einem einfacheren Schwierigkeitsgrad gespielt, weil du das aus spielerischer Sicht nicht so Spaß hast.
Aber weil ich es auf der Konsole gespielt habe vor allem auch.
Ja, ja, genau.
Und auf der Konsole gemerkt habe, oh nee.
Das kann ich auch voll verstehen.
Ich komme damit nicht klar.
Ja. Es hat halt diesen, also es ist halt eigentlich auch so ein Spiel, was du spielen, wenn du es als Actionspiel spielst, dann spielst du es halt am ehesten wie Doom, aber das ist halt kaum möglich mit dem Controller und das Spiel ist halt deutlich, haut nochmal deutlich mehr rein als Doom in seinem Schwierigkeitsgrad.
Halt auch ziemlich
Du bist deutlich, deutlich schneller tot. Du musst halt mit auf Knopfdruck die Schilde und so aufsammeln, was auf Controller ein bisschen hakeliger ist. Es wirkt halt sehr wie so ein PC-Spiel, was auf die Konsole portiert wurde, weswegen auch da der Schwierigkeitsgrad dann ein bisschen dumm ist, dass das halt mit diesem Schnuller verbunden wird.
Genau, ich meine, auf den bin ich ja nicht runtergegangen. Ich bin auf einen da drüber, glaube ich, weil ich glaube, es hat irgendwie 4 oder so, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist halt einfach ein bisschen ungeschickt formuliert an der Stelle.
Ja.
Ich komme nochmal zu Pokémon.
Bitte.
Und zwar gibt es ja auch diese Art von Herausforderung, wo sich Leute Sachen schwerer machen, die nicht im Spiel selbst integriert sind. Bei Pokémon gibt es das berühmteste Beispiel, nämlich die Nuzlocke-Challenge. Die Nuzlocke-Challenge sagt, soweit ich weiß, du fängst immer das erste Pokémon, das dir in einem Gebiet begegnet, bis du halt ein volles Team hast.
Genau.
Irgendwie so. Wenn du tauschst die Pokémon nicht aus, benutzt die dann auch.
Genau.
Wenn ein Pokémon im Kampf stirbt, dann musst du es freilassen, dann ist es quasi wirklich weg. Jetzt fällt mir auch der Punkt wieder ein, nicht gerade mal. Und du, das war noch irgendwas. Irgendwas war noch, gehört da noch dazu. Du musst dir einen Spitznamen geben, gehört glaube ich auch dazu.
Genau, ganz klar, aber eine pro, du lässt die frei. Das ist aber so die Kern. Und
vielleicht auch irgendwas mit den Items. Weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt so Modifikationen davon.
Ja.
Aber jedenfalls ist es quasi ein selbstgemachter Hard-Mode. Oder ja auch Hardcore-Mode, weil dieses mit dem, dass deine Pokémon weg sind, wenn sie einmal im Kampf sterben, erinnert mich halt dann sehr stark an so Sachen wie einem Fire Emblem, wo ich, das war nämlich der Punkt, den ich machen wollte, wo ich auch oft das Gefühl habe, dass auch bei XCOM und so, dass das vielleicht so die Art ist, wie die Entwickler gerne wollen, dass du es spielst, dass die Leute wirklich sterben, ist fast nie standardmäßig, genau diese Iron Man Modi, aber es ist fast nie standardmäßig aktiviert.
Spiele ich
es
auch nie.
Gewinnt aber halt eine gewisse Dramatik und Bindung zu deinen Charakteren dadurch, dass sie sterben können. Und ich habe zum Beispiel Fire Emblem Fates oder Awakening mit diesem Modus gespielt. und hatte da auch meine Freude dran, aber habe nach und nach gemerkt, ja, okay, so jetzt weiß ich einmal, wie es ist, aber ich glaube, in Zukunft würde ich es auch wieder ohne spielen. So. Oder in Valkyria Chronicles geht das auch. Mhm. Ja, und in Pokémon geht es eigentlich nicht, aber man kann sich es halt selbst so bauen, was ich eigentlich ganz cool finde, dass man dann so sagt, ja, okay, wir machen es uns halt selbst ein bisschen schwerer und interessanter und machen quasi so ein New Game Plus eine Funktion selbst, weil die Pokémon-Spiele sind ja bekannt dafür, eher leicht zu sein.
Ja.
Und das, ich meine, es gibt ja noch andere, es gibt ja Spiele wie Kirby oder so, die bekannt dafür sind, leicht zu sein, aber ich weiß jetzt nicht, was sich die Leute dafür Challenges ausdenken.
Das wäre aber voll die coole Idee einfach mal, das, was ich voll toll fände, wenn es einfach wenn du so ein Pokémon-Spiel durchspielst und dann schaltest du halt die Möglichkeit frei, das in einem offiziellen Nuzlocke-Mode zu spielen.
Ja.
Das wäre so ein, das wäre ein Riesenhype. Also das würdest du überall mitbekommen und lesen und da wären völlig neue, also viel mehr Leute nochmal darauf kommen und glaube ich auch Gefallen daran finden. Das fände ich richtig, richtig cool. Für mich wäre es eher nichts, aber ich habe schon bei mehreren Leuten so nie komplett geguckt, aber so mir halt durchgeklickt, so durch die Runs von denen. Weil gerade wenn dann halt so ein Tauboss irgendwie nach 66 Aufnahmen stirbt mit Level 40 oder 50 oder 60 oder was auch immer, das sind dann ehrliche, richtige Emotionen, die durch die Leute hindurchgehen. Und das macht natürlich dann schon echt Laune, dazu zu gucken. Und ich glaube, auch zu spielen ist das dann eine recht einzigartige Erfahrung. Und spricht ja nichts dagegen. Also so unterschiedliche spielmechanisch ist ein XCOM und so ein Pokémon da jetzt auch gar nicht so unglaublich. Also, weißt du?
Wenn man es mal runterbricht.
Wenn man runterbricht, ist so ein Tauboss auch nichts anderes als so ein Alien Space Marine mit halt einer großen Schrotflinte.
Ja, es ist halt, also bei den Spielen kommt halt dazu, dass sie eher einfacher geworden sind teilweise mit den neueren Teilen, wo die Leute dann sagen, wir wollen eigentlich, dass es in die andere Richtung geht. Aber ich glaube auch, so eine Option anzubieten oder eben ein New Game Plus, wäre halt voll toll für diese Spielerei. Ich glaube nicht, dass es passiert, weil ich glaube, so hoch ist die Forderung nicht oder so laut ist die Forderung nicht. Und es gibt ja bei Game Freak, ne, wenn du als Entwickler oder Publisher siehst, okay, jedes unserer Pokémon-Spiele verkauft sich wie sonst nichts. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Wir haben überhaupt keinen Grund, irgendwas an diesen Spielen zu ändern. Also machen sie es auch nicht seit einer ganzen Weile.
Ja.
Oder ändern dann immer nur so Details.
Ja.
Oder halt die Präsentation. Aber es wäre trotzdem schön.
Es wäre schön, wenn sich da jemand mal ein bisschen was trauen würde.
Ja. Und so lange kann man ja, vor allem, also ich wollte sagen, so lange kann man es ja noch selbst machen, aber es gibt ja bei Zelda Breath of the Wild die Master Quest. Und die ist ein DLC, was blöd ist.
Ja.
Die sollte eine Option sein, das fände ich viel besser. Aber so ein kompletter separater Modus, der wirklich fundamental die Spielerfahrung verändert, weil er deutlich schwerer wird, finde ich auch krass.
Ja, finde ich auch cool. Ja. Auch da, vielleicht ist das nicht immer so vorgesehen vom Entwickler, vielleicht haben sie es nicht komplett gebalanced. Hey, ich bin sehr dafür, experimentelle Modi und sowas, auch wenn sie vielleicht nicht das perfekte Spielerlebnis von Anfang bis Ende präsentieren, einfach mal auch offiziell in Spiele einzubauen. Ich glaube, für mich ist das beste Beispiel, und das hat jetzt nichts mit Schwierigkeitsgrad zu tun, glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich meine, Nier Automata hat einfach einen Debug-Mode. Wenn du das Spiel durchspielst, dann schaltest du einfach einen Debug-Mode fucking frei, wo du alles Mögliche ändern kannst. Und das ist völlig crazy, dass das geht. Und ich bin halt voll dafür, dass dann Entwickler halt natürlich offensichtlich vielleicht erst nach dem erstmaligen Durchspielen oder sonst irgendwie auch das Verstecken meinetwegen, dass irgendwas dafür besonders machen muss, aber halt, dass sie Möglichkeiten dir bieten, ihr Spiel so ein bisschen auch vielleicht sogar kaputt zu machen mit Optionen, die das Spiel einfacher, schwieriger machen, einzigartiger machen. Genau. Das mag ich sehr, wenn das geht.
Ich finde es auch schön, weil es halt so eine Art von Experimentierfreude fördert und man dann vielleicht auch noch Sachen über sein eigenes Spiel rausfindet.
Genau.
Ich finde ja bei Zelda so faszinierend, dass da sich die Leute das Spiel auch allein mit der Physik-Engine leichter machen, indem sie sich halt
so tolle Videos,
in das Schloss kloppen mit der Telekinese.
Aber das ist ein gutes Beispiel, weil du kannst jetzt zu 100% sicher sein, dass die Entwickler von diesen Optionen wussten.
Vielen zumindest.
Also zum Beispiel dieses Telekinese benutzen, um halt mit Items dann über die Map zu fliegen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei hunderten, tausenden Stunden QA-Testing nie relevant wurde. Und dass die Entwickler auch, die haben das gebaut. Ich bin mir recht sicher, dass die da auch selbst drauf gekommen sind.
Klar,
und dass halt gesagt wurde, dass das war drin. Weil das ist so crazy, da werden 99% eh nicht drauf kommen. Richtig. Und die 1%, die drauf kommen, die fühlen sich dann geil, wenn sie drauf kommen. Und dann können sie das zwar skippen, aber ist doch okay. Das war so ein Ding, was damals auch Peter Molyneux, ich glaube, das war mit Fable 3 mal gesagt hat. Ich glaube, ich weiß den genauen Kontext nicht mehr. Das kann der Koop-Modus gewesen sein, wo dann irgendwie immer gefragt wurde, wie das dann gebalanced ist, ob es dann nicht viel zu einfach wurde. Und er meinte so, ja, wird viel zu einfach, aber wenn die Leute das wollen und das dann Spaß dran haben, dann ist mir das egal. Ja. Dass die Option geben wir ihnen halt. Und das finde ich halt super toll, wenn Entwickler für sich erkennen, meine Vision ist wichtig, dass die realisiert wird und dass ich die auch hier zeige, das ist meine Vision. Aber wenn Leute auf meine Vision so ein bisschen scheißen wollen und mein Spiel anders kaputt machen wollen, dann ist das auch okay. Dafür ist es halt auch zu einem gewissen Grad ein interaktives Medium.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist halt der Unterschied von Videospiel zu allen anderen, weil hier greifst du halt selbst aktiv ein und da hat dann der Entwickler nur bedingt Kontrolle drüber, je nach Spiel natürlich mal mehr und weniger, aber gerade diese etwas offeneren Rollenspiele oder Action-Adventures, wenn da noch Physik-Engines dazukommen, dann kannst du als Entwickler dir 100% sicher sein, dass da Sachen mitgemacht werden, die du vielleicht nicht erwartet hättest.
Ja, es gab einen wunderbaren Artikel auf Raypoint, ich glaube, es war von Patrick Klepek oder was auf Polygon. Weiß ich gar nicht so genau gerade, aber darüber, dass halt im Grunde der Kern von Videospielen seit jeher ist, gegen die Intention der Entwickler anzukämpfen. Dass du als Spieler versuchst, die Spiele auf Wege zu interagieren, wie es die Entwickler vielleicht nicht vorgesehen haben. Ich gucke erstmal dahin.
Ja, genau. Das ist ja so ein ganz klassisches Beispiel.
Genau, ich gehe mal erstmal nach links in den Leveln. Ja. Und vielleicht wollte der Entwickler das gar nicht, aber du machst es trotzdem, weil vielleicht ist ja doch was versteckt. Und
siehe deine Sekiro-Erfahrung.
genau.
Vielleicht ist da ja was.
Und in dem Artikel wird auch der Punkt gemacht, dass halt Mods nichts anderes sind als genau das. Das ist ja ein riesiges Teilgebiet von Videospielen, die einfach nur darauf abzielen, die Intention der Entwickler zu zerstören und zu modifizieren.
Ja. Und also das natürlich klingt es dann nicht so böse.
Ja, natürlich, aber wenn man es runterbricht, ist es genau das.
Es werden ja teilweise Features rausgenommen oder dazu geprogrammiert.
Und das finde ich halt super. Und mir ist halt da gerade in den Sinn gekommen, ich mag es halt sehr, wenn Entwickler da selbst drauf dann eingehen und das auch probieren. Im Grunde ist genau das Super Mario Maker. Super Mario Maker ist nichts anderes als zu sehen, wie auch dann diese auf dem PC, dieses Modding und die Hardcore-Run, dieses Level und so, total groß wurden und wie viele Leute da total Spaß dran haben und dass halt Nintendo gesagt hat, okay, wir bauen jetzt einfach mal ein riesiges Toolset, dass die da möglichst viel Freiheiten machen, um die Level, die wir um quasi unsere Intention, die wir normalerweise in Mario gespielt haben, zu umgehen und machen da ein eigenes Spielprinzip draus und das finde ich auch super toll.
Das finde ich auch richtig, richtig super. Ja. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, wie man so den Schwierigkeitsgrad von einem Spiel ändert, wo ich selbst nur bei einem Spiel wirklich gemacht habe, aber da ist ja eine ganze Szene drumherum entstanden, das sind Speedruns, die ebenfalls das Spiel logischerweise schwerer machen, aber halt auf eine sehr auf eine Art und Weise, die so einen Tunnelblick hat, wo es wirklich nur um Zeit geht. Das einzige Spiel, was ich mal auf Zeit gespielt habe, war Super Mario Land, einfach weil ich gemerkt habe, das kriege ich so schnell durchgespielt, dass ich Freude daran hatte, schneller zu werden in dem Spiel, weil es sich einfach gut angefühlt hat, weil Mario-Spiele, ganz viele Mario-Spiele, 2D-Mario-Spiele und auch 3D-Mario-Spiele sind so gebaut, dass du fast nie anhalten musst.
Ja.
So. Also es geht zumindest in sehr vielen Levels. Natürlich gibt es so Autoscroller-Levels, da kannst du nichts machen, aber das macht super viel Spaß, wenn du genau weißt, okay, da kommt der Gegner, ich weiß exakt, wie ich da ranspringen muss. Ich kann hier eine Abkürzung nehmen, kann hier was skippen und sich so nach und nach Sekunde um Sekunde vorzuarbeiten. Da kann ich durchaus nachvollziehen, wieso das so eine große Faszination ist. So. Vor allem, wenn man dann innerhalb dieser Szene sieht, wie die Spiele kaputt machen.
Ja, ja. Ich hatte das dann vor gar nicht allzu langer Zeit mit Shadow of the Colossus, wo ich dann so gedacht habe, das spiele ich jetzt mal in 3 Stunden durch und das ist nicht so vorgesehen, dass du es so durchspielst und es ist natürlich kein Speedrun gewesen, du kannst es sicherlich in 1 Stunde
trotzdem,
durchspielen.
Also, aber die Mentalität ist...
Genau, die Mentalität ist halt, ich versuche es jetzt mal möglichst effektiv zu spielen und habe hier so 1-2 Tricks bei den Bossen gefunden, sogar selbst teilweise, die dann auch das waren auch keine Geheimnisse, aber halt, das waren so kleine Sachen, die mir dann viel Freude bereitet haben, so zu merken, okay, da habe ich gerade den Entwickler ein bisschen ausgetrickst, aber das macht mir super Spaß.
Genau.
Ja.
Viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Was ich mir auch noch mitnotiert habe, ist die Steuerung von Spielen. Zum einen, wenn sie es Leute schwerer machen, indem sie Dark Souls mit einem Guitar Hero Controller spielen oder sowas. Zum anderen aber auch...
Oder Sekiro mit einem Elite Controller.
Zum anderen aber auch so Sachen, die wirklich offiziell supported sind, wenn Metroid Prime zum Beispiel mit, auf der Wii mit Remote steuerbar ist und die das Zielen ganz anders funktioniert als an der Ursprungsversion im GameCube. Auch da war ja die ursprüngliche Intention eine andere und dann wurde es mit der Steuerung angepasst.
Das war ein Riesending bei Resident Evil 4, weil das Spiel halt deutlichst einfacher gemacht hat. Die direkte Kontrolle, also das ist eindeutig im Game Design drin gewesen, dass die Waffe halt nicht so super snappy ist, sondern sofort überall. Und wenn du natürlich mit der Wii-Mode das konstruierst, ist es immer sofort überall. Hat das Spiel viel einfacher gemacht, aber wie gesagt, ich habe das erste Mal so durchgespielt, hat mir trotzdem sehr viel Freude
gemacht. Ja, also das Ding ist natürlich, bei solchen Sachen denke ich mir in der Regel, ja, man muss das Balancing eigentlich ein bisschen anpassen, zumindest wenn man dann genau die gleiche Herausforderung will. Und wenn nicht und einem das bewusst ist, mein Gott, ist auch okay. Ja. Aber GTA 4 habe ich zum Beispiel sowohl auf der Konsole gespielt, als auch auf dem PC. Und auf dem PC wird dieses Spiel so krass einfach, weil dieser kleine Zielpunkt auf dem Bildschirm, da kannst du mit einer Pistole Sniper-Schüsse machen auf höchste Distanz und Leuten in den Kopf schießen.
Ja, ja.
Und dadurch werden die Schussgefechte sehr trivial und man fühlt sich aber sehr mächtig so. Und das ist dann auch eine andere Spielerfahrung als das, was ursprünglich gedacht war. Aber sure, why not, so nach dem Motto. Weil, vor allem, weil du ja sowohl, also du hast auf dem PC immer noch die Möglichkeit, einen Controller anzuschließen und es so zu spielen, wie es ursprünglich gedacht war.
Ich wusste gerade, wo du die Steuerungsmöglichkeiten benannt hast, es gibt einen YouTube-Kanal, wo jemand mit einer Tanzmatte Dark Souls 3 gespielt hat.
Also
und wo du gegen Nameless King kämpft, mit auf der Tanzmatte halt und ihn auch besiegt. Und das ist spektakulärst, wie sie das macht. Das macht sehr, sehr viel Spaß, dazu zu gucken.
Ja, also dadurch kriegst du ja auch nochmal einen ganz anderen Schauwert, je nachdem, was für ein Controller benutzt wird. Und eine Tanzmatte ist, glaube ich, schon das eine der spektakulären.
Ja, weil es halt auch, weil es auch dann, also bei der Tanzmatte ist halt das Besondere, dass es einerseits was völlig anderes als der Controller ist, aber andererseits für dich als Zuguckenden immer noch sehr klar verständlich ist. Weil du ebenfalls, wenn ich nach oben, nach vorne gehe, gehe ich nach oben, nach links und da ist der Angriff, das ist ja trotzdem quasi ein Controller. Bei einem Guitar Hero Controller ist es vielleicht als Zuschauer schon deutlich schwieriger zuzuordnen, was das jetzt stimmt. Was ist. Bei einer Tanzmatte hat, also wenn sie dann da den Angriffsknopf mit ihrem Fuß drückt, hat man das immer noch gesehen und gemerkt. Deswegen war es gleichzeitig auch sehr einfach, dem zu folgen.
Würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren.
Ja.
Sekiro muss auch interessant sein mit einer Tanzmatte, weil das Spiel hat ja wirklich einen Rhythmus
im
Kampfsystem.
Da wundert mich ehrlich gesagt, dass das kein Guitar Hero Support
kein Standard.
Hat. Ja.
Das finde ich auch sehr lustig. Ich mag auch sehr, wenn Videospiele ich mag es schon. Ich weiß nur nicht, ob es eigentlich so gut ist, wenn es versteckte Schwierigkeitsgradoptionen gibt. Berühmtestes Beispiel, Legend of Zelda. Wenn du dich Zelda nennst im ersten Spiel, wird das Spiel schwerer. Oder so Sachen.
Das ist nicht gut, weil das werden viele gemacht haben. Das garantiere
ich
dir.
Ja, deswegen sage ich ja, aber irgendwie finde ich es auch gut.
Aber grundsätzlich mag ich es, ja.
Oder
Vielleicht nicht den Namen, der dem Titel steht, erst benutzen.
Wo die Leute sowieso schon dieses Missverständnis haben. Also sie machen sich gleichzeitig damit drüber lustig.
Ja, stimmt.
Oder in Resident Evil 1, wenn du Chris Redfield nimmst und das Spiel sagt es dir, glaube ich, nicht am Anfang, wird das Spiel schwerer, weil du zwei Itemslots weniger hast, als wenn du mit Jill Valentine zockst. Pokémon auch wieder, ich komme sehr oft zu Pokémon zurück, Glumanda zu nehmen, macht das Spiel am Anfang schwerer, als wenn du Bisasam oder Shiggy nimmst, weil du bei der ersten Arena gegen Gesteins-Pokémon im Nachteil bist und in der zweiten Arena gegen Wasser-Pokémon im Nachteil bist. Was gab es noch? Oder so Sachen, die man sich freispielt. In Assassin's Creed 2 gibt es ja die Sache, dass du dir das Auditore-Cape freispielen kannst.
Okay, das weiß ich gar nicht mehr.
War das gebunden an diesen Federkran? Es kann sein.
Okay.
Das
habe ich es auf jeden Fall.
Auditore-Cape, auch da weiß ich nicht mehr hundertprozentig, wie sehr es das Spiel kommuniziert mit dir. Es sorgt dafür, dass Leute einfach dich auf elende Distanz erkennen und aggroen. Das macht das Spiel auch schwerer.
Ja, doch, ich erinnere mich natürlich. Jetzt erinnere ich mich daran. Ja, das gab es, genau. Später haben sie dann tatsächlich nützliche Sachen gemacht, halt so Mega-Rüstungen, die du dann gefunden hast, als sie dann wirklich so ein bisschen ein Item-Menü hatten. Ich muss sagen, das mag ich nicht besonders, weil gerade so bei Pokémon wirkt das halt wie nicht so gutes Balancing, weil das ja in keinster Weise das kommuniziert. Und Glumanda ist halt ein fucking cooles Flammenwerfer-Echsen-Ding, wo man auch bestimmt schon weiß, zu einem fucking Drachen wird. Und dass man dann halt dann das schwächste Pokémon zu Anfang bekommt, oder nicht das schwächste, aber halt das am wenigsten nützliche aufgrund des Typs einfach nur, ist dann, weiß ich nicht, ob ich das so richtig gut finde.
Ja, deswegen, das ist ja immer so eine Balancing, Nummer, die damit einhergeht. Auch sehr lustig, als ich jetzt nachgeschaut habe, so wie Spiele Schwierigkeitsgrade handeln, bin ich nochmal auf Alien Isolation gestoßen, was ja einen Kinect-Modus hatte.
Echt?
Ja. Ja. Und zwar,
all diese Spiele hatten ja Kinect-Modi,
stimmt. Musst du leise sein, wenn du ein Geräusch machst und die Kinect-Kamera das aufgenommen hat, dann hat das Alien auf dich reagiert, was ich halt super lustig
das
finde,
ziemlich lustig,
wenn
da
irgendwie jemand reinkommt.
Das erinnert mich an FIFA, da konntest du, wenn du wenn du eben Kinect installiert hattest und dann eine gelbe Karte bekommen hast und dann beleidigt hast, hast du die Chance gehabt, gelb-rot zu bekommen.
Das ist ja lustig.
Ich bin mir zu 90% sicher, dass das so war. Ja, dass er da irgendwie ein paar Beleidigungen oder sowas, oder vielleicht auch einfach nur das Mikrofon generell, ob er laut wurde, gemerkt hat. Und wenn ja, dann hat er das irgendwie nochmal als faul interpretiert oder du hast sonst irgendwas bekommen. Auf jeden Fall gab es da auch in irgendeiner Art und Weise diese Kinect-Connection, aber natürlich auch, dass du halt, ne, wie immer, with Kinect, du kannst jetzt sagen. Wie war es in Mass Effect 3 nochmal, dass du irgendwie Waffe, du konntest die Power, glaube ich, sagen, die du benutzen willst. Und dann hast du statt den Knopf zu drücken irgendwie ihr Lightning Bolt gesagt und dann hat er das gemacht und das war so unnütz.
Ja, das ist wirklich nur so, hey, wir haben Kinect, mach mal was damit.
Better with Kinect, ja, ja.
In Dishonored gibt es eine Mechanik, aber ich glaube, die ist transparent übermittelt, dass du, wenn du auf Mord gehst, auf Action und Leute umhaust in den ersten Levels, der Chaos-Status der Welt erhöht wird und in späteren Levels mehr und andere Gegner auftauchen. Also machst du es dir am Anfang leichter, weil es ist ja leichter, aggressiv vorzugehen zu Beginn und später schwerer. So.
Das wird dir im Tutorial gesagt, genau.
Genau, und das finde ich ist eine interessante Dynamik.
Ich glaube, es wird anhand des Beispiels, dass zusätzliche Ratten irgendwie auftauchen, irgendwie oder sowas festgestellt.
Und generell in Stealth-Spielen einmal, je nachdem, wie sehr es vom Spiel selbst motiviert wird, aber auch von der eigenen Motivation, so No-Kill oder No-Detect-Runs zu machen, erhöhen ja auch den Schwierigkeitsgrad. Das legt man sich ja dann auch mehr oder weniger selbst auf.
Ich habe gestern Special Blacklist nochmal angeworfen, weil das auf Xbox One X Enhanced erschien und mochte sehr, wie dort die Schwierigkeitsgrade benannt wurden und wie es dann auch erklärt wird. Du hast halt vier Schwierigkeitsgrade, du hast den normalen Schwierigkeitsgrad, wo es auch schon mäßig drauf ist. Dann hast du aber höher den Realistic-Schwierigkeitsgrad, wo erneut das für mich dann so klingt, okay, wenn ich hier so eine richtige Spinner-Cell-Erfahrung von die ich auch vorher hatte in den früheren Tagen, ist das vielleicht eher das, wo auch unten dann aufgeführt wird, was anders ist, wovon man weniger Ressourcen hat oder dass die einen schneller entsehen. Und dann gab es halt auch noch Perfektionist. Und ich finde, das sind so drei normal, realistisch, Perfektionist sind irgendwie gute Benennungen für diese Schwierigkeitsgrade.
Weil es eher Spielstile umschreibt und nicht
Skill, nicht Können, so wirklich, sondern eher.
Ja, aber auch normal suggeriert ja, dass wenn ich normal nicht nehme, ich nicht normal bin. Das ist ja eigentlich blöd.
Ja, ja,
deswegen ist sowas, glaube ich, besser.
Ja, das
Also das sind so, ich glaube, ich bin durch mit dem, was
also,
ich hier
aufgeschrieben
habe.
Also ich hätte noch zwei Sachen, die jetzt nicht neu sind, aber die einfach zu gut passen. Ich muss natürlich meine Gravity Rush-Geschichte hier erzählen.
Ah ja, selbstverständlich.
Wo ich mir
den Hardcore-Modus
von den Nutslack Run von Gravity Rush gefunden habe, indem ich nichts geupgradet habe, weil ich das Upgrade-Menü gesehen habe, das Zoll bekommen habe. Dann habe ich eine zweiwöchige Pause oder sowas gehabt und dann prompt vergessen, dass es existiert. Und Gravity Rush hat in seinen Menüs nur so Zeichen, die nichts aussagen. Du musst da so auf der Vita drauf touchen. Du hast also auch nicht mal so, dass du einfach das siehst, indem du da lang gehst mit dem D-Pad, sondern du musst halt auch noch drauf touchen. Und ich wusste gar nicht, dass das halt was irgendwas ist, wo ich drauf drücken kann, deswegen habe ich es dir gemacht. Und hing dann halt an einem Boss fest, der einfach mega frustrierend war, weil dieses Upgrade-System halt auch zu großen Teilen so funktioniert, dass du einfach deinen Schaden erhöhst und minderst, wie viel Schaden du nimmst. Du levelst quasi mit den Gegnern einfach so ein bisschen mit. Und da habe ich halt nicht gemacht. Und dann war halt dieser Boss einfach unglaublich frustrierend. Und das habe ich dann gegoogelt, warum dieser Boss so schwierig war und habe da irgendwie wenig zu gefunden. Und dann haben da Leute gefragt, hast du denn geupgradet in irgendeinem Forum? Ich so, warte mal, Upgrades? War das stimmt, da war was. Und so, oh fuck, hatte ich halt 3 Milliarden Upgrade-Punkte, die ich noch ausgeben konnte.
Das ist sehr schön.
Da habe ich mir das Spiel mit unabsichtlich sehr, sehr viel schwieriger gemacht. Aber um mal so ein bisschen den Kreis zu Sekiro zu schließen, oder allgemein zu From Software, wollte ich das Beispiel, dass bei meinem Bruder Tom relevant wurde, bei meinem Tom, nämlich bei Dark Souls 1. Tom wurde ja richtig, richtig gut in Dark Souls, auch relativ fix. Also der hat es ja wirklich drauf in diesem Genre mit den Spielen und hat auch viele Bosse, wo ich länger hing, dann schneller hinbekommen. Aber die Gargoyles haben ihn so frustriert, dass er da Solaire beschworen hat und die auch nur mit Solaire dann besiegt hat. Und da hat er dann, da sagt er dann noch, ich habe letztes Mal mit ihm drüber gesprochen, wie froh er darüber ist dann, dass er diese Möglichkeit hatte, weil er meint, er hätte da aufgehört. Mhm. Er war in diesem Moment dann so frustriert und war halt in dem Moment noch nicht so gut und hatte noch nicht genug Training da drin, dass er diesen sehr frühen Skillcheck so dann besiegt hätte. Und wenn es diese Hilfe dann mit der Beschwörung, die es dann fast schon Trivialia gemacht hat, nicht gegeben hätte, dann wäre Tom nie so gut geworden, dass er mit dem Rest des Spiels dann so den Boden aufgewischt hätte, teilweise. Und rückblickend dann auch jetzt die Gargoyles wahrscheinlich ohne allzu große Probleme besiegen könnte. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie halt Schwierigkeitsgrad im Spiel selbst, in der Spielwelt selbst erklärt, aufgeweicht werden kann, zugänglicher gemacht werden kann, das Spiel selbst, ohne dass du deswegen dem Spieler die Möglichkeit zum Wachsen nimmst. Sondern in diesem Fall war es so, dadurch, dass das Spiel zugänglicher wurde, hat es Tom überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, mit dem Spiel zu wachsen. Was finde ich das allerbeste Argument ist für diese Option.
Finde ich auch. Und ich finde es schade, dass es das in Sekiro nicht gibt. In der Form, also Beschwörungen würden wahrscheinlich nicht funktionieren in
Nee, die würden nicht funktionieren. Das, was ich halt sagte zuerst.
Ich hätte einfach gesagt, das, was man mit der Glocke im Spiel gemacht hat, hätte man auch in die andere Richtung machen können. Das, weil du kannst dir ja das Spiel schwerer machen. Mhm. Und man hätte auch eine Mechanik einbauen können, wo man sagen könnte, und jetzt wird es leichter. So. Oder allein schon so ein paar Kleinigkeiten würden, glaube ich, auch schon helfen, wenn diese Ressource für deine Tools nicht endlich wäre, dann würdest du viel mehr experimentieren und würdest viel mehr dieser Tools ausprobieren.
Ich würde behaupten, das ist eher ein allgemeines Game-Design-Ding, also unabhängig vom Schwierigkeitsgrad
würde das Spiel aber besser werden. Genau, aber es hängt auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen, weil du dann mehr experimentierst und vielleicht auch viel eher mal rausfindest, okay, bei dem Boss hilft tatsächlich dieses Tool, weil eigentlich gibt es für jeden Boss irgendein Tool, was wirklich ordentliche Hilfe ist.
Ich glaube, wo ich gelandet bin bei der, wo ich selbst nachgedacht habe, was ich da machen würde, ist tatsächlich, mir würde, glaube ich, am besten gefallen, dass du Möglichkeit bekommen würdest, deine Resurrects vielleicht ins Dutzendfache zu erhöhen. Mhm. Weil das könnte man auch wie die Summonings wunderbar ins Spiel anbinden, dass du mit Emma redest und sie forscht da ja und die findet irgendwie eine Möglichkeit, dass du das halt erhöhen kannst und das ist aber dann irgendwie auch wie die Summonings halt vielleicht hinter irgendeiner Mechanik nicht versteckt, aber du musst es dir erstmal freischalten so, dass halt offensichtlich wird, dass das eher darauf vorgesehen ist. Ne? Sie geben ja auch diese Glocke im zweiten Run oder dieses Amulett, was auch immer es ist, dass es irgendwie sowas ist, wo dann deutlich wird, hier ist es so vorgesehen, aber wenn du willst, hier kannst du dann dich jetzt 12-mal wiederbeleben oder vielleicht auch unendlich mal, weil was du da hättest wäre, du müsstest die Gegner immer noch besiegen, du müsstest wirklich immer noch gegen sie kämpfen aktiv und du würdest selbst sehr, sehr aktiv merken, wie du besser wirst, weil du dann ja weniger sterben würdest. Also zu sterben und dann dich wiederzubeleben, ist ja immer noch ein Skillcheck. Da sagt dir immer noch das Spiel, hier warst du gerade vielleicht nicht ganz so gut, wie du sein könntest, aber anstatt dass du sagst, okay, jetzt mach nochmal neu, kannst du halt sagen, okay, ich weiß Bescheid, ich drücke jetzt RB und mach dann von hier aus trotzdem weiter und hab die Möglichkeit, besser zu werden. Ich glaube, das würde ich sehr, sehr mögen.
Ja, es erinnert mich dann sehr an diese Golden Orbs aus Devil May Cry. Mhm,
stimmt,
weil die funktionieren genauso. Du belebst dich wieder, der Gegner hat noch das gleiche Leben und du verlierst halt ein paar Punkte.
Ja.
Und Ressourcen am Ende, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, wenn du einfach nur weiterkommen willst. Mhm. Und von denen kriegst du ja im ersten Run ziemlich viele, sodass du die auch benutzen kannst, ohne dir jetzt Sorgen machen zu müssen. Und es gibt ja, war glaube ich auch Login-Bonus täglich, dass du ein Gold-Orb bekommen hast.
Ich glaube auch, das kann sein.
Und ich glaube, dass das Sekiro auch gut tun würde. Es kann aber sein, dass dann immer noch die Reaktionszeit, die abgefragt wird, zu hoch ist für viele Leute, wo du das, glaube ich, eher reduzieren müsstest, als einfach nur die Tatsache, dass du dich ewig oft ranschmeißen kannst an den Boss, weil ich glaube, das würde dann auch den Spielspaß erhöhen für Leute, die aus welchen Gründen auch immer da nicht den Zugang zu finden. Mhm. Wenn man einfach wirklich sagt, man macht irgendwie entweder das Spiel insgesamt oder die Gegner ein bisschen langsamer oder so. Mhm. So wie es in einem,
da gibt's.
In einem Celeste funktioniert.
Es gibt gerade hier, wie heißt der? Dunkey heißt er, glaube ich, der YouTuber. der diese kurzen Videospielvideos macht, die sehr lustig sind. Er hat jetzt gerade Speedrunning Sekiro, 4-Minuten-Video. Was er da gemacht hat, ist, dass es offensichtlich eine Mod, die es gibt, dass er einfach deine eigenen Bewegungen um 500% erhöht. Also alles, was du machst, ist 500% schneller als alles, all die Gegner. Und der rennt halt wie Sonic Deadshot da rum, also auch alle Schläge. Steckt dann bing, 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 und dann ist der Gegner tot. Und die Gegner reagieren halt normal. Und er sagt halt, dass das Speedrunning ist und spielt dann dieses Spiel und das ist extrem lustig. Wenn ich mir überlege, dass das quasi auf die Gegner übertragen wird und die dann quasi 80% oder 90%
haben oder so. Es gibt über Mods tatsächlich schon, dass das gesamte Spiel verlangsambar ist und du dadurch halt mehr Zeit hast zu reagieren.
Ja, also das wäre ein offensichtlich für mich auch sehr sinniger Version eines einfachen Schwierigkeitsgrades.
Und an dem Standardschwierigkeitsgrad muss man derweil gar nichts anpassen. Den kann man genauso lassen, wie er ist.
Genau.
Und vielleicht noch vorher irgendwie transparent mitteilen, hey, das ist die Art und Weise, wie wir wollen, dass es gespielt wird.
Richtig. Sehr schön.
Ja.
Das war eine spaßige Diskussion. Das hat viel Freude gemacht. Ihr supportet uns ja bereits, deswegen werde ich euch nicht damit tot erzählen.
Kennt ihr schon Patreon?
Ich habe mich gerettet. Ich habe mich mit ihr angefangen.
Ja, sehr gut.
Aber vielen, vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier dran. Da bin ich aber auch sehr interessiert. Also ich bin gerade tatsächlich meine gesamte Xbox 360 Achievement-Liste nochmal nach Spielen durchgegangen, um zu gucken, ob ich da noch irgendwelche Spiele habe, die mir halt einfallen, wo ich das gemacht habe.
Bei mir gäbe es sicher auch noch welche, aber...
Ja, also deswegen wäre ich sehr interessiert daran, wenn ihr mal irgendwie auf Patreon oder auf Steady oder auf in YouTube hier in den Kommentaren Beispiele nennen würdet, wo ihr irgendwie die Artist's Vision, die Intention des Entwicklers vielleicht umgangen seid, ohne dass es vorgesehen war oder Lösungsbücher oder ihr habt es euch versehentlich schwerer gemacht. Einfach diese Stories, die finde ich da immer sehr interessant.
Vor allem die versehentlichen oder unbeabsichtigten Sachen können, glaube ich, sehr, sehr lustig deine Geschichten zeigen.
Ja.
Aber da gibt es ja im Internet auch so diverse irgendwie, was weiß ich, die ganzen Glitch-Videos von Spielen, die es gibt, das finde ich immer super lustig.
Oh, ich habe jetzt, kennst du das Video von der Let's Playerin mit Breath of the Wild? Mit dem
Obwohl doch
Parieren.
Ja, was so gemimt wurde.
Ja, genau.
Ich glaube schon.
Das ist total lustig. Das ist ein Video, wo sie im Endgame ist, oder kurz vor Ende irgendwie 30 Stunden gespielt hat oder so und in einem der Schreine am Ende ist. Nee, Katz, wo sie wieder zurückgeht in den Bereich, wo man startet. Quasi, weil sie hat einen Schrein quasi im Tutorial-Gebiet übersehen.
Genau.
Und in diesem Schrein bekommst du das Tutorial für Dodgen, dass du nach links drückst und springst und fürs Parieren. Und das hat sie beides nie gemacht, weil sie dann offensichtlich halt ein Gamer ist, die das nicht, ich hab Gamer gesagt, oh Gott, weil sie offensichtlich eine Spielerin ist, die halt dann eher weniger selbst mit Tastenkombinationen ausprobiert, sondern eher das macht, was ihr dann vom Spiel halt erklärt wird. Und weil ihr nie gesagt wurde, du kannst halt so nach links und rechts springen und du kannst diesen Schuss parieren, hat sie das dann nie selbst gemacht. Und diese Erkenntnis von ihr nach 30 Stunden, dass das geht, ist so herzallerliebst, dass ich sehr, sehr viel so viel Freude mit.
Yeah.
Weil du musst sagen, das ist halt, würde ich ja auch sagen, ein Fehler vom Spiel, dass es diese Möglichkeit gibt, diese essentiellen Tutorials zu überspringen das erste Mal. Das sollte man eher nicht machen. Das ist halt, hat mich halt jetzt sehr an mein Ding bei Sekiro erinnert, weil ich im Grunde genau das Gleiche gemacht habe.
Ja, es kann halt passieren. Also das ist ja wirklich nicht vorgesehen dann, aber das sind so die Eventualitäten, auf die so ein Spieleentwickler vorbereitet sein muss.
Genau.
Demnach auch sehr viel Beileid an Spieleentwickler dafür, dass sie das
auf
so viele Sachen
anpassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Aber kann
gerade wenn es halt nur so
Balancing und so Kram, stelle ich mir vor, kann somit das Kopfschmerzinduzierendste sein, was du als Entwickler machen musst.
Ich habe auch letztes Mal wieder irgendeinen Artikel darüber gesehen, dass halt ein Spiel nie gebalanced sein wird. Nie. Das sieht man ja an diesen an Kampfspielen und an
Multiplayer-Shootern,
Games-as-a-Service-Dingern, genau.
Jeff Kaplan hatte auch ein paar sehr interessante Diskussionen.
Die sind halt
Overwatch
niemals
geführt.
Fertig gebalanced, ne?
Ja.
Die haben jetzt nicht dieses, okay, jetzt haben wir das gefixt und jetzt ist es perfekt, sondern es wird immer weiter, wenn er einen Schrauben gedreht, bis halt irgendwann der Support aufgegeben wird. Aber nicht, weil es dann fertig gebalanced ist, sondern weil halt der Support aufgegeben wird. Von dem, was ich mal höre und von meiner selben Spielerfahrung, ist, glaube ich, so StarCraft, das, was vielleicht am nächsten daran gekommen ist.
Ich glaube auch, also das höre ich auch immer am meisten von Leuten, die sagen, hey, nimm mal ein gutes Beispiel für Balance in Videospielen und dann kommt StarCraft.
Ja.
Und dann hast du halt so Sachen wie Super Smash Bros. Und League of Legends mit über 80 Charakteren, aus denen du wählen kannst oder was hast du nicht gesehen und da denkst du so, oh, viel Spaß beim Balancen.
Ja. Wobei ich würde halt auch sagen, dass Smash Bros. Gar nicht gebalanced ist, weil wenn ein perfekt gespieltes, gebalancedes Spiel hätte keine Tiers. Du könntest da keine Charaktere nach A, B, C, D, E, Tier einordnen,
ja,
sondern alle wären A. Weißt du, und das ist. Naja, es wären halt alle gleich. Du könntest halt mit jedem Gegner, jeden anderen Gegner auf der gleichen.
Das sagt aber nicht zwingend ein Tier aus. Ein Tier sagt ja nur eine Statistik aus, nämlich wie wahrscheinlich ist es für den jeweiligen Charakter zu gewinnen. Aber es kann ja sein, dass jemand, der wesentlich besser ist in Smash, mit einem Charakter, der in einem ganz unteren Tier ist, trotzdem, weil er eben sehr, sehr gut ist und diesen Charakter beherrscht und der Charakter ist vielleicht nicht so einsteigerfreundlich, ganz oben mitspielen kann.
Das
ist, also deswegen
da kennst
ist
du
so
besser aus als ich. Ich
sowas
hatte
nicht zwingend.
Ich hatte es von außen immer so mitbekommen, dass es halt diese Dutzend Charaktere vielleicht gibt in Smash Bros. In jedem oder vielleicht ein bisschen weniger, die halt jeder benutzt, weil die offensichtlich so am zugänglichsten und besten sind.
Genau, das gibt es in jedem Kampfspiel. Du hast so ein paar, die sind so die am meisten benutzt
das
werden,
würde
weil
halt,
sie am leichtesten sind.
Genau, das würde halt für mich auf nicht perfektes Balancing hinweisen, aber es kann auch, wie du sagst, einfach die Zugänglichkeit sein. Ja, du
hast also zum Beispiel Smash Ultimate ist ein erstaunlich, von dem, was ich mitbekommen habe, korrigiert mich gern, falls ich da falsch liege, aber weil ich bin jetzt nicht so krass drin in dieser Pro-Smash-Community, aber von dem, was ich mitbekommen habe, gilt es als relativ balanced.
Cool.
Gerade im Vergleich zu vergangenen Smashes. Smash für Wii U war ja berüchtigt für Bayonetta. Das ist hier wohl nicht mehr so. Aber ich stelle es mir halt da auch vor, wie eine absolute Mammutsaufgabe, überhaupt zu versuchen, das zu balancen. Weil du könntest natürlich die Leute alle angleichen, aber dann wird es halt langweilig, wenn sie sich alle gleich spielen.
Genau. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tom, sicher auch.
Frohe Ostern.
Auf den Stirn. Frohe Ostern. Jesus, danke für alles, was du gegeben hast. Dein Brot ist manchmal ganz okay gewesen früher. Aber denk, du machst auch viel Blödsinn. Egal. Tschüss.
Jesus in Smash. Tschüss.